in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am 19. November 2015. Zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Themenübersicht. Stuttgart 21. Polizeieinsatz am schwarzen Donnerstag war rechtswidrig. Freiburg hat ein Schwarzbuch zum Thema Verkehr. Zunächst die Nachrichten. Bundesverkehrsministerium plant integralen Taktfahrplan ohne Stuttgart und Ulm. Das Bundesverkehrsministerium legt eine Studie zum Deutschlandtakt vor. Weder Stuttgart noch Ulm kommen als Verkehrsknotenpunkt vor. In Berlin wird damit der Paradigmenwechsel der Infrastrukturplanung vorbereitet, hin zu einer fahrplanbasierten Infrastrukturplanung. Baden-Württemberg bleibt mit dem geplanten neuen Stuttgarter Bahnhof S21 außen vor. Carola Eckstein von den Parkschützern und Mitglied der Ingenieure 22.
Ja, das ist nicht eine Frage des bösen Willens im Bund. Das liegt einfach daran, dass dieser neue Bahnhof viel zu klein geplant, viel zu klein dimensioniert ist. Das ist einfach eine technische Tatsache, dass man auf nur 8 Gleisen nicht einen integralen Taktfahrplan fahren kann, wo man gleichzeitig 14 Züge im Bahnhof stehen haben will und muss, damit das funktioniert. Ja, das kann eigentlich jeder sehen und wissen, der zählen kann. Und jetzt wird eben auf Bundesebene das Thema Deutschlandtakt wohl doch zumindest mal ein bisschen angepackt. Die Schweizer haben ja schon sehr lange sehr, sehr gute Erfahrungen mit integralen Taktverkehr. Die Bayern und die Franzosen haben das auch schon seit einer Weile. Und egal, wo man hinschaut, die Erfahrungen sind sehr, sehr gut. Von daher ist es natürlich erfreulich, dass das jetzt auch in Deutschland zumindest mal langsam zu einem Thema wird. Und dann, wenn man das ernsthaft betrachtet, stellt man einfach fest, ein Bahnhof mit nur 4 Zulaufgleisen und 8 Bahnsteiggleisen ist zu klein, um einen integralen Taktfahrplan zu fahren.
Thomas Elgoriaga, Kunze, Abschiebung nach dem Prinzip Nacht und Nebel. Ein Jahr nach seiner Festnahme und wenige Stunden vor einer Solidaritätskundgebung wurde Thomas Elgoriaga, Kunze, nach Frankreich abgeschoben. Elgoriaga Kunze war im Baskenland Gemeinderatsmitglied und in Spanien wegen ETA-Verdachts festgenommen und gefoltert worden. Nach Urteilen des Straßburger Menschenrechtsgerichtshofes ist Folter weiterhin an der Tagesordnung in Spanien. In Freiburg lebte Thomas Kunze unter falschem Namen legal, studierte und arbeitete an der hiesigen Universität. Nach 15 Jahren flog Kunze auf und kam für ein Jahr in Abschiebehaft. Freiburg behandelt EU-Bürger in Oase rechtswidrig. Freiburgs nichtdeutsche EU-Bürger nach 3 Tagen aus der Oase, dem Zentrum für wohnungslose Menschen, rauszuschmeißen, ist rechtswidrig. Zu diesem Ergebnis kommt ein Rechtsgutachten der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, BAGW. Die Betroffenen hätten nach Ordnungsrecht Anspruch auf Unterbringung. Thomas Specht, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, erklärte gegenüber Radio Dreigland zur Praxis der Stadt Freiburg in ihren Notunterkünften für Wohnungslose.
Also wir haben in der Frage der Rechtsansprüche auf Notversorgung ein Rechtsgutachten erstellen lassen von Rechtsanwalt Karl-Heinz Ruder, ist ein renommierter Experte für Ordnungsrecht, ehemaliger Stadtrechtsdirektor aus Süddeutschland. Der kommt ganz klar zum Ergebnis, dass diese Praxis rechtswidrig ist. Auch EU-Migranten, die unterliegen ja der Freizügigkeit in der Europäischen Union, haben Anspruch auf Unterbringung nach Ordnungsrecht. Also sie dürfen nicht nach 3 Tagen weggeschickt werden. Das ist also ganz klar geregelt und da müssen sich eben die Kommunen auf diese Aufgabe innerhalb Europas eben dann auch noch einstellen.
Abgespecktes Sozialticket ab 2016 März für Freiburg beantragt. Die Fraktionen der SPD-Unabhängige Liste JPG FL, FF, Freie Wähler und die FDP-Stadträte haben am Dienstag beantragt, die Einführung eines Sozialtickets in der übernächsten Sitzung des Gemeinderates beschließen zu lassen. Die Förderung stellt sich auf zwei Säulen: Mehrfachfahrkarten zum halben Preis oder Regiokarten zum Preis von monatlich 31,50 Euro. Zuschussbedarf durch die Stadt pro Fahrschein 20 Euro für Freiburg-Passinhaber, also für Menschen, die Wohngeldberechtigung haben. Die Pro-Sozialticket-Gruppe stellt im Gemeinderat die Mehrheit. Auf die sich abzeichnende Niederlage reagierten die grün-schwarzen Gemeinderäte und verlangten in einem Antrag jetzt eine Vorabkostenschätzung des Aufwandes des zweijährigen Versuchsbetriebes durch die Verwaltung. Schon wieder Stuttgart 21. Der Bahnhof kommt nicht zur Ruhe und vor allen Dingen der Bahnhof kommt nicht unter die Erde. Und das fordern zumindest die Stuttgart 21 Gegner bzw. die Kopfbahnhof-Befürworter. Und in dieser Woche haben sie einen kleinen Etappensieg errungen, sprich der Polizeieinsatz am sogenannten Schwarzen Donnerstag am 30. September 2010 vor 5 Jahren war rechtswidrig. So zumindest hat es das Verwaltungsgericht Stuttgart festgestellt. Ich bin jetzt verbunden mit wem wohl? Mit Matthias von Hermann. Servus.
Guten Morgen.
Ja, kleiner Etappensieg bzw. großer Etappensieg. Wie ist das Ganze einzustufen? Hast du überhaupt Zeit? Denn die Parkschützer, die fordern Anerkennung und Entschädigung für Opfer des Schwarzen Donnerstags. Das heißt, ihr geht gleich in die nächste Runde oder was läuft?
Ja, das ist natürlich eine politische Forderung. Zunächst mal zu deiner ersten Frage. Das ist natürlich ein großer Etappensieg. Dieses Urteil, dass dieser Polizeieinsatz illegal war, bestätigt unsere Ansicht seit 5 Jahren. Dass es jetzt erst kommt, ist traurig. Dass es gekommen ist, ist gut. Traurig deswegen, dass es eben jetzt erst kommt, weil dadurch ganz vielen Opfern die Möglichkeit genommen ist, Entschädigungsforderungen gegen das Land zu erheben, schlicht und einfach, weil diese Taten verjährt sind. Das heißt, jetzt, mehr als 5 Jahre später, ist nach diesem Polizeieinsatz, nach diesem illegalen Polizeieinsatz, können keine Schadensersatzforderungen mehr gestellt werden, außer von den wenigen, die halt clever juristisch beraten waren, wo entsprechend Anwälte die Verjährungsanordnung oder diese Verjährungstatsache ausgesetzt bekommen haben. Da hat die Landesregierung bei denen schriftlich zugesichert, dass sie nicht auf der Verjährung bestehen wird, aber dazu musste man eben anwaltlich clever beraten sein. Das gilt natürlich nicht für hunderte Verletzte, die Pfefferspray in die Augen bekommen haben und denen jetzt klar wird, dass sie gegen das Land jetzt keine Möglichkeiten mehr haben. Das heißt, das Land hätte hier deutlich früher auf die Opfer zugehen müssen, zumal ja die Landesregierung, die jetzige grün-rote Landesregierung, noch zu Oppositionszeiten auch davon ausgegangen ist, dass dieser Einsatz illegal war.
Ich glaube, ich habe es verstanden, aber kann man das mal ganz kurz wiederholen oder anders ausgedrückt? Das heißt, weil das Gericht so langsam gearbeitet hat, sind letztendlich die Verjährungsfristen eingetreten, sprich die meisten kriegen nichts oder werden nichts kriegen, sind draußen.
Genau.
Und hätten sie nur protestiert und gesagt, halt, wir wollen da, dann hätten sie eben entsprechend, könnten sie heute noch was kriegen.
Genau, es hätten sich also hunderte Opfer, wir gehen ja von über 400 Opfern aus, die meisten haben Pfefferspray abgekriegt, das sieht man auch in den Filmen, wie da wirklich die Leute reihenweise in dieses Notlazarett geströmt sind am Schwarzen Donnerstag und alle mit verdrehten Augen durch das Pfefferspray. Und diese über 400 Opfer von diesem illegalen Polizeieinsatz gucken jetzt in die Röhre. Da ist aber nicht nur das Gericht dran schuld, sondern da ist ganz entscheidend natürlich auch die Landesregierung schuld, weil die Landesregierung nicht darauf angewiesen ist, dass irgendwann mal irgendwer sich bequemt, vor Gericht Klage zu erheben, sondern die Landesregierung hätte auch von sich aus sagen können, Moment mal, vor der Landtagswahl haben wir das so gesehen, dann müssen wir das nach der Landtagswahl aber auch so sehen und auf die Opfer zugehen, die Opfer entschädigen. Also das wäre ein angemessener, ein richtiger politischer Schritt gewesen, den Grün-Rot aus reinem Opportunismus nicht getan hat. Kaum, dass sie an der Regierung waren, haben sie die Argumentation von CDU, Mappus und Co. übernommen.
Was anderes, dieser illegale Einsatz, wer hat denn jetzt diesen Einsatz eingeleitet, beziehungsweise steht das schon fest, hat sich da jetzt irgendeiner dazu bekannt oder ist es auch noch so ein bisschen unklar nach dem Motto, wer nimmt den schwarzen Peter?
Naja, es gab da diverse Prozesse. Es gibt da einen zweiten Untersuchungsausschuss. Der Aufklärungswille der Landesregierung ist da nicht allzu groß, um das jetzt mal sehr freundlich zu sagen. Man kann auch so sagen, sie haben einfach keinen Bock, da weiter in der Soße zu rühren und wirklich rauszufinden, wer da wann wie dran schuld ist. Wenn man den Bericht des ersten Untersuchungsausschusses liest und vor allem dort das Minderheitsvotum von Grünen und SPD, dann wird schon klar, dass da Mappus politisch dahinter gesteckt hat und dass es Mappus hat natürlich nie gesagt, so ihr geht jetzt in den Schlossgarten und prügelt alle zusammen. Aber die ganze politische Situation und sozusagen das politische Klima, das bestand und die Tatsache, dass Besprechungen bei Mappus im Staatsministerium stattgefunden haben und nicht bei irgendeinem Polizeiraum oder einem Einsatzzentrum oder sowas, sondern eben beim Regierungschef, dass es mehrere Besprechungen dazu gab, dass er gesagt hat, ja, so machen wir es. Dass er in den Wochen vor diesem 30.09. vom Fehdehandschuh gesprochen hat, den er jetzt hingeworfen hat, und da so eine richtige, ja fast schon kriegsverbale Äußerungen getan hat, das hat natürlich alles das politische Klima in die Richtung beeinflusst, dass auch Polizeiführer davon ausgegangen sind, es ist schon okay, wenn man da jetzt volles Rohr draufhaut. Und ja auch dann zugeschaut haben, wie am schwarzen Donnerstag die Menschen reihenweise verletzt wurden oder zumindest muss man einem Polizeiführer unterstellen, dass er jetzt nicht, dass er sich vorstellen kann, wie es den Leuten geht oder was da passiert, wenn mit 16 Bar Wasserdruck auf Köpfe geschossen wird. Und all das hat aber nicht zu Folgen geführt. Das heißt, da ist natürlich ganz erheblich die Politik dran beteiligt gewesen, die eben nicht zu einer Deeskalation im Vorfeld geführt hat, sondern ein politisches Klima der Eskalation provoziert hat. Da sind einzelne Polizisten genauso dran beteiligt, wobei die eben immer so das letzte Glied in der Kette sind. Der Polizeipräsident Stumpf ist inzwischen vorbestraft, auch wenn er selber mit einem sehr milden Urteil davongekommen ist, für das, welche Schuld er da trägt. Aber es gab wenigstens Ansätze von Gerechtigkeit, aber bei Weitem nicht so, wie wir uns das vorstellen, bei Weitem nicht so, wie das der gesunde Menschenverstand und einfach ein Gerechtigkeitsempfinden nachvollziehen kann.
Jetzt wird gefordert Anerkennung und Entschädigung für Opfer des Schwarzen Donnerstags. Viele Opfer können nicht mehr entschädigt werden, vermutlich, weil sie eben nicht rechtzeitig protestiert bzw. Anträge gestellt haben.
Ja, wobei da musst du unterscheiden, sie können es vor Gericht nicht mehr einfordern. Das entbindet aber die Landesregierung bei weitem noch nicht, von sich aus jetzt auf die Opfer zuzugehen. Die Landesregierung kann jederzeit sagen, es gibt jetzt dieses Urteil, der Einsatz war illegal, er war auch unverhältnismäßig, das hat der Richter gestern nochmal betont, obwohl das Gericht das gar nicht prüfen musste, haben sie auch das nochmal sehr intensiv angeschaut. Sie sagen, also mit Wasserwerfern und Pfefferspray auf friedliche Demonstranten loszugehen, das war unverhältnismäßig und unter dieser Voraussetzung, bei diesem Urteil kann die Landesregierung jetzt politischen Willen zeigen und kann sagen, so, wir leiten jetzt eine große Entschädigungsrunde ein. Jeder zum Beispiel, der nachweisen kann, dass er da vor Ort beteiligt war und geschädigt wurde. Und es gibt ja hunderte und tausende Videos und Fotos, wo man das einfach sieht, wie die Leute gelitten haben, wird von uns entschädigt. Das ist ein politischer Akt, ist jederzeit möglich.
Was wäre da für die Opfer zu erwarten?
Meinst du es in Summe?
In Summe zum Beispiel, beziehungsweise wie kann solch eine Entschädigung aussehen?
Also Entschädigungsleistungen sind normalerweise in irgendwelchen Geldbeträgen. Für den fast erblindeten Dietrich Wagner fordert sein Anwalt 100.000 Euro mindestens. Die meisten dieser 400 Verletzten sind jetzt nicht mit Blindheit aus dieser Demonstration rausgegangen. Das trifft auf Herrn Wagner zu. Ansonsten über Entschädigungshöhen, da habe ich schlichtweg einfach keine Ahnung. Aber da gibt es natürlich Richtsätze, denn Entschädigungsforderungen gibt es ja jetzt nicht erst, seit wir das für den Schwarzen Donnerstag fordern. Das gibt es ja seit es Justiz gibt.
Ihr seid jetzt von den Parkschützern, aber im Grunde genommen geht es ja auch um S21. Mhm. Gestern haben wir festgestellt, hier im Interview, dass S21 praktisch Stuttgart abhängt vom Deutschlandtakt. Mhm. Hat das auch irgendwelche Auswirkungen? Vielleicht, dass man sagt, okay, wir müssen da nochmal an S21 ein bisschen rumfeilen und mal uns überlegen, ob es da weitergehen kann oder nicht?
Naja, in S21 kann man nicht rumfeilen im Sinne von es besser machen, sondern man muss es entweder bauen und dann werden halt Ulm und Stuttgart vom deutschlandweiten Fernverkehr wirklich abgehängt, das haben wir jetzt schriftlich vom Bundesverkehrsministerium, oder man lässt S21 bleiben und bleibt beim Kopfbahnhof. Also ist aufgrund der Lage von diesem um 90 Grad gedrehten und versenkten Bahnhof und aufgrund des geringen Platzes an der Stelle kann man da nicht mehr Gleise bauen. Man kann nicht einfach mal kurz noch neben den zwei Tunnelröhren jeweils im Zulauf und im Ablauf nicht noch weitere Tunnel planen und bohren, weil es einerseits der Platz nicht hergibt, andererseits ist Tunnelbohren so dermaßen kostenintensiv. Das jetzige Projekt rechnet sich ja schon überhaupt nicht für die Bahn. Da muss ja das Land Baden-Württemberg und auch die Stadt schon seit vielen Jahren massiv zuschießen. Da erinnere ich nur dran, dass die sogenannten Regionalisierungsmittel komplett in Stuttgart 21 laufen. Das sind Mittel, also Steuergelder, die vom Bund an die Länder fließen, damit die Länder Regionalverkehr davon bestellen können und bezahlen können. In Baden-Württemberg ist es aber so, dass diese Mittel eben nicht in den Regionalverkehr fließen, sondern komplett nach Stuttgart 21. Das ist was frühere Bahnchef Medern mal ausgehandelt hatte, um halt die Bahn besser zu stellen, um dieses Projekt irgendwie finanziell zu retten. Und solche Deals gibt es noch ein paar weitere. Es gibt ja auch diesen großen Verkehrsvertrag, wo die Bahn ohne Ausschreibung zu deutlich überhöhten Preisen hier in Baden-Württemberg den Nahverkehr betreiben durfte. Das heißt, eine indirekte Subventionierung von Stuttgart 21, und dieser Vertrag war auch im Übrigen ja von Mappus unterzeichnet, damals noch Staatssekretär im Verkehrsministerium. Dieser Vertrag ist zustande gekommen in direkter Verbindung zu Stuttgart 21. Natürlich steht da nicht drunter, wegen Stuttgart 21 zahlen wir jetzt mehr für den Regionalverkehr. Aber diese politische Verbindung, die ist eindeutig. Und so sieht man, dass das Land und aber auch die Stadt hier ganz massiv dieses Projekt immer wieder finanziell unterstützt haben und auch weiter unterstützen. Und allein aus dieser Sicht heraus ist es gar nicht finanziell schon gar nicht drin, irgendwie dieses Projekt zu erweitern im Sinne von, dass es dann funktioniert. Und dann muss ich sagen, wir haben einen funktionierenden Kopfbahnhof. Mit 16 Gleisen kann der alle Züge aufs Mal aufnehmen, die aus den 14 Richtungen nach Stuttgart reinfahren. Also es gibt 14 sozusagen Zielbahnhöfe rund um Stuttgart, Fernverkehr und Nahverkehr. Und wenn die alle gleichzeitig nach Stuttgart reinfahren, dann funktioniert das im Kopfbahnhof. Im Tiefbahnhof in Stuttgart 21 funktioniert das aber nicht. Und die Tatsache, dass sie alle gleichzeitig reinkommen und man dann von Fernzug zu Fernzug und von Nahzug zu Fernzug und so weiter beliebig umsteigen kann, das ist eben das Grundkonzept von diesem integralen Taktverkehr oder Taktfahrplan, Deutschlandtakt genannt, den wir in der Schweiz schon erfolgreich sehen, den wir in Belgien sehen, den wir in Frankreich inzwischen sehen. Auch in Bayern im Übrigen gibt es so einen integralen Taktfahrplan, der zu einem Zuwachs von 60% bei den Fahrgästen geführt hat. Das heißt, wenn die Anschlüsse so sind, dass es gut funktioniert, dass alle Anschlüsse gut aufeinander abgestimmt sind, dann nehmen das die Leute auch an und fahren deutlich mehr Bahn. Und das muss ja das Ziel sein. Das Ziel kann ja nicht sein, einen Bahnhof zu bauen, sondern das Ziel muss sein, dass mehr Menschen mit der Bahn fahren. Und da ist Stuttgart 21 jetzt definitiv das Aus für den Taktverkehr im Südwesten.
Im Grunde genommen wäre das auch das Aus für dieses Interview heute. Da ist schon ziemlich viel gesagt worden. Aber ich habe noch eine Frage, und zwar Anerkennung und Entschädigung für Opfer. Das heißt, das Ganze ist vor Gericht ausgehandelt worden. Bei euch laufen doch noch einige andere Verfahren. Die wollt ihr auch einstellen lassen, oder?
Genau, es laufen also insgesamt tausende Verfahren immer noch gegen Stuttgart 21 Gegner, viele Verfahren vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Wir hatten schon Verfahren, wo Polizisten ganz offensichtlich vor Gericht sogar falsch ausgesagt haben und die Richter dann die Wahrheit so umgebogen haben, dass die konstruierte Wahrheit zur Aussage des Polizisten gepasst hat, aber das einfach überhaupt nicht der Realität entsprochen hat, wo also Angeklagten einfach Taten unterstellt wurden, die sie definitiv nicht begangen haben. Und solche Verfahren gibt es hier am laufenden Band. Es wird mit einer unglaublichen Härte gegen, ja, vielleicht auch mit Goodwill zu übersehenden Minimalvergehen bei Demonstrationen oder bei Aktionen oder sowas vorgegangen. Es werden Tatsachen einfach herbeikonstruiert, wie das Flugblattverteilen illegal und verboten sei, was nicht stimmt. Flugblattverteilen ist eines der Grundrechte, nämlich mal freie Meinungsäußerung. Kann ich überall und jederzeit ohne Anmeldung tun. Und all diese Verfahren müssen eingestellt werden. Das ist ein politischer Akt, das ist also kein Appell an die Justiz, sondern ein Appell an die Politik, weil nämlich diese ganzen Straftaten oder angeblichen Straftaten von der Staatsanwaltschaft per Anzeige erst einmal eingeleitet wurden. Und die Staatsanwaltschaft ist dem Innenminister dem Innenministerium gegenüber weisungsgebunden. Das heißt, der Innenminister kann sagen zur Staatsanwaltschaft, jetzt lässt du das mal bleiben, lässt mal 5 Grad sein. Vieles davon ist sowieso völlig überzogen oder an den Haaren herbeigezogen. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Dinge, die in diesem Staat wirklich wichtig sind. Also die Politik kann der Staatsanwaltschaft befehlen, diese Verfahren niederzulegen. Und ja, das fordern wir.
Das heißt, diesmal ist zweimal die Politik gefragt, genau. Nicht mehr die Justiz, obwohl die Justiz die Arbeit geleistet hat, wenn auch nach 5 Jahren, sprich Entschädigung für Opfer, die ja nicht mehr per Gesetz zu entschädigen sind, aber die Politik könnte das machen und natürlich die Politik kann auch hingehen und entsprechend die Verfahren, die ungerechten Verfahren gegen Stuttgart 21 Gegner bzw. Kopfbahnhof-Befürworter einfach einstellen.
Ganz genau.
Matthias von Hermann, ich danke mal für dieses Gespräch. Green City Freiburg, das heißt die grüne Stadt Freiburg, natürlich auch die verkehrspolitische Stadt Freiburg. Und ich bin jetzt verbunden mit Hannes Link vom VCD. Servus.
Ja, hallo, guten Tag.
Ja, grün ist gut. Ihr habt kein grünes Buch herausgegeben, sondern ihr habt ein schwarzes Buch herausgegeben, und zwar zum Thema Verkehr hier in Freiburg. Das heißt, das Freiburger Verkehrsforum hat entsprechend eine Nachhaltigkeitsstudie gemacht, nachhaltiger Verkehr in Freiburg, und Teil 1 heißt das Schwarzbuch, sprich Green City ist gar nicht so grün, wie sich Green City so normalerweise gibt. Wo sind denn eure Kritikpunkte, weshalb habt ihr denn überhaupt so ein Schwarzbuch für nötig gehalten?
Ja, also Freiburg gilt ja eben als Green City und vermarktet sich damit auch ganz gut, und es gilt allerdings auch ziemlich bundesweit als in verkehrspolitischen Dingen Vorreiter. Und wir, die wir seit Jahren die Verkehrspolitik hier in Freiburg begleiten und eben auch sehen, wo die Schwächen sind, wollten das einfach mal zusammenfassen, was es doch da an Problemen gibt. Und wichtiger Auslöser ist auch, dass es ja sehr schöne Beschlüsse gibt, Verkehrsentwicklungsplan, Fahrradverkehrsplan und so weiter. Aber die dort gesetzten Ziele und auch die dort gesetzten Zeitpläne hinken weit zurück. Das heißt, wir sind noch lange nicht so weit, wie immer gerne gesagt wird.
Wo sind dann die konkreten Probleme? Hier in Freiburg fährt doch, naja gut, nicht jeder richtig Fahrrad, aber doch recht viele fahren Fahrrad. Wir haben die Regiokarte und jetzt sogar das Sozialticket ist irgendwie am Anlaufen. Wo muss noch dringend nachgebessert werden? Wo liegt denn Freiburg ganz konkret zurück?
Ja, also mit dem Sozialticket, das haben wir ja heute gelesen in der Zeitung. Das finden wir natürlich sehr gut. Dafür hat sich auch der VCD seit längerer Zeit stark gemacht. Also insgesamt ist es einfach so, dass es zu wenig Platz gibt und zu wenig Orientierung Platz gibt für Fußgänger und Fahrradfahrer und auch für behinderte Menschen. Und dass die Grundorientierung der Verkehrspolitik doch immer noch aufs Auto ausgerichtet ist. Das sieht man daran, dass eben die Räume, wie gesagt, zu eng sind für den Umweltverbund, wie er genannt wird, Fuß, Fahrrad und öffentlicher Verkehr. Und dass eben doch der Autoverkehr weiter dominiert in der Stadt, obwohl er ja nur noch höchstens ein Drittel der Wege bewältigt, nicht? Und es geht darum, dass wir natürlich erstens mehr Platz, wie gesagt, beanspruchen für den sanften Verkehr, dass wir zum Beispiel aber auch nicht als Fahrradfahrer, die gerne auf diese Weise unterwegs sein wollen, nicht an jeder Ampel wieder angehalten werden, weil die Ampeln ja auf den Autoverkehr ausgerichtet sind. Und dann heißt es wieder groß in den Zeitungen, die Rotsünder, alle Fahrradfahrer fahren über rote Ampeln. Aber ich denke, das liegt auch mit daran, dass eben viele Ampeln einfach auf den Autoverkehr geschaltet sind und so den Fahrradverkehr, der ja auch natürlich flott vorankommen will, dass der ständig wieder blockiert und gestoppt wird. Es gibt natürlich ein ganz wichtiger Punkt für dieses Schwarzbuch ist eben auch, dass es weiterhin eine hohe Zahl von Unfall Toten und Verletzten von Fußgängern und Fahrradfahrern gibt. Und obwohl es das schon vor Jahren von der Stadt Freiburg durch ein externes Büro zusammengestellt wurde, wo da die Schwerpunkte sind, wird da einfach sehr wenig dran gemacht. Und wir wollen auch ganz wichtig, dass gerade diese Unfallschwerpunkte ganz schnell beseitigt werden. Und wir haben uns jetzt auch schon bei der letzten Veranstaltung zum neuen Quartier Dietenbach da sehr stark gemacht und wollen da auch dranbleiben, dass möglichst dort dieses stellplatzfreie und autofrei möglich machende Konzept für dieses ganze neue Quartier angewandt wird, damit einfach weniger Autoverkehr dann da ist, das Quartier ruhiger und lebenswerter wird. Und wir möchten das natürlich auch auf die ganze Stadt übertragen. Und da ist viel Arbeit noch zu tun. Das sind dann auch neue Projekte, die da zu versuchen sind im Bestand. Aber wir denken, es kann eigentlich nur in diese Richtung gehen. Und deshalb machen wir uns stark dafür.
Ihr habt jetzt ein Schwarzbuch aufgestellt. Gibt es da auch ein Weißbuch?
Das Weißbuch ist in Arbeit. Da entwickeln wir unsere Vision für einen nachhaltigen und sanften Verkehr in Freiburg und der Region. Und da wird eben nicht nur die Vision drin sein, sondern es werden auch eine ganze Reihe ganz konkreter Maßnahmen vorgeschlagen, wie man sich dort auf den Weg hin machen kann zu dieser Vision. Und wir werden das im Januar nächsten Jahres vorlegen. Das gehört beides dazu natürlich. Also wir wollen nicht nur kritisieren, sondern wir wollen natürlich aus allen möglichen Erfahrungen, was weiß ich, ob das jetzt Münster ist oder Kopenhagen und so weiter, da gibt es ja viele schöne Beispiele, da wollen wir Verschiedenes zusammentragen und dann auf Freiburg übertragen und sagen, so sollte es gehen und wir müssen natürlich die Sache positiv angehen. Also das Schwarzbuch ist nur der erste Schritt.
Wenn man den ersten Schritt lesen möchte, wo kann man das tun?
Das kann man einfach auf unserer Homepage, entweder auf der Homepage besserunterwegsinfreiburg.de oder auf der Homepage des VCD, vcd.org/freiburg. Da kann man das in der vollen Länge sich herunterladen und in aller Ruhe durchsehen. Und ja, und wir sind natürlich auch gespannt auf Reaktionen aus der Bevölkerung und wollen uns da gerne der Diskussion stellen, denn wenn nicht möglichst viele mitziehen, werden wir natürlich auch nicht so viel erreichen können.
Das war Hannes Link vom VCD zum Schwarzbuch über den Verkehr hier in Freiburg. Das heißt, schwarz aus dem Jahr hinausgehen und dann im nächsten Jahr weise werden, wenn im Januar das Weißbuch eben auch zum Verkehr in Freiburg herausgebracht wird. Ich danke mal für dieses Gespräch. Das war Fokus Südwest, heute am 19. November 2015, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, We are all sitting in one boat.
Bildung, Werde, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fab!